Wenn ich jetzt die Frage stellen würde, wer von euch besitzt ein Handy? Ich glaube, dann würden wohl kaum oder keine Hände unten bleiben. Ihr habt viele Fragen gestellt. Ich habe jetzt auch noch ein paar Fragen vor dieser Stunde. Die erste Frage, die ich habe, wer von euch hat die Bibel mindestens einmal vom 1. Mose bis zur Offenbarung durchgelesen? Erhebe mal klar und deutlich die Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vielleicht habe ich bei übersehen, jetzt habe ich nicht nach oben geschaut. Also 13 ungefähr, ich runde mal auf, so bis 20 vielleicht, haben die Bibel durchgelesen, ganz durchgelesen. Uns ist ja keine Vorschrift gegeben, wie wir sie lesen sollen, aber doch, meine ich, ist es gut zu wissen, was auf der ersten und auf der letzten Seite steht und auch, was dazwischen geschrieben steht. Dann habe ich eine weitere Frage. Wer hat das Buch Die Neutestamentliche Gemeinde von Bruder Riggel durchgelesen? Erhebe auch mal die Hand. 1, 2, 3. 3 habe ich schon. Kennt ihr das Buch überhaupt? Ja? Ja, ich würde euch doch sehr raten, nehmt es doch zur Hand. Ich glaube, jede Ortsgemeinde hat das zu Hause. Das ist segensreich auch durchzulesen. Jetzt habe ich noch so Bücher. Die Taufe des Heiligen Geistes, ihr Wesen und ihre Wirkung. Wer kennt das überhaupt? Sind wahr? Und wer hat es gelesen? Auch 1, 2, 3, 4. Dann habe ich noch 1, 2 Gnadenwerke von Bruder Riggel. Wer hat das gelesen? 1, 2. Ich habe das mal so gedacht, mal hier zu fragen, weil ich eigentlich schon länger so feststelle, dass zu wenig gute geistliche Literatur von unserer Jugend gelesen wird. Und wenn da jetzt 13 Personen oder vielleicht, wie ich sagte, aufgerundet 20 Personen die ganze Bibel erst durchgelesen haben. Ich kann nur von mir selbst sagen, habe mich circa mit 13 Jahren bekehrt und ich habe dann morgens meistens immer ein Kapitel gelesen. Und auch in den weiteren Jahren, wenn ich eine andere Übersetzung geschenkt bekam oder auch gekauft hatte, die habe ich dann wieder angefangen von vorne bis hinten durchzulesen. Ich habe es nicht gezählt, ich schätze mindestens 10 Mal, dass ich die Bibel so durchgelesen habe, wahrscheinlich noch mehr. Aber auch da findet man noch immer wieder köstliche Schätze in der Heiligen Schrift. Und wenn ich jetzt die Leser gezählt habe, entschuldigt, ich habe nicht nach oben geguckt, wer da auch aufgezeigt hat oder nicht aufgezeigt hat. Aber es wird manches gelesen, aber warum denn nicht die geistlichen guten Schätze, die uns weiterbringen im geistlichen Leben, die uns voranbringen, die uns Klarheit besorgen oder Klarheit verschaffen im inneren Wesen, damit wir geistlich weiterkommen. Für mich ist das doch ein Ausdruck des geistlichen Interesses, dass man neben der Heiligen Schrift auch andere gute geistliche Literatur liest. Und da sind dann manche Bücher im Umlauf und man preist dieses Buch an und jenes Buch an, das musste man lesen. Aber das, was tiefgehend ist, ja, das ist kein Roman, das weiß ich. Da muss man sich anstrengen, ein bisschen mal auch nachdenken oder mal Bibelstellen nachschlagen und lesen, was bedeutet das oder mal drüber nachdenken, was will der Schreiber damit sagen. Nun, das Thema für diese letzte Stunde lautet die Kraft des Heiligen Geistes. Und als Grundlage habe ich Lukas 24, 49 gewählt. Und wie das so ist, wenn längere Versammlungen stattfinden oder hier diese Wochen, je länger wir zusammen sind, desto mehr Bibelstellen werden wiederholt werden, mehr Aussagen, Gedanken, die schon zum Ausdruck gebracht worden sind. Und hier sagt Christus, und siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters. Ihr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, bis dass ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Diese Kraft brauchen wir. Und je mehr wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, desto mehr Kraft bekommen wir. Und dass das Bibellesen wichtig ist, das will ich an einem Beispiel erläutern. Ich habe meinen Onkel besucht und von seiner Tochter, die Schwiegereltern, ja, was waren da? Ich glaube, die gingen zur Zeugen Jehovas. Und dann haben wir so manches gesprochen und er kennt auch die Bibel, ist, sag ich mal, ein förmlicher Kirchgänger. Und dann haben wir manches gesprochen, da sagt er, du kennst ja zu wenigsten die Bibel, aber der von meiner Schwiegertochter, der Schwiegervater, der hat ja keine Ahnung, was in der Bibel steht. Also die Leute wissen zum Teil, auch wenn sie keine Erlösung haben, doch manches, was in der Bibel steht. Und wie wollen wir das Evangelium kundtun, wenn wir noch nicht mal wissen, was in der ganzen Bibel steht? Sicherlich, alles kann man nicht behalten, aber ihr versteht sicherlich, was ich meine. Das Evangelium, es endet nicht mit der Auferstehung. Es geht weiter, es kam Pfingsten und in einer Posaune stand mal, die Erfahrung der Heiligung ist die Haupttriebfeder der ganzen biblischen Wahrheit. Ich wiederhole, die Erfahrung der Heiligung ist die Haupttriebfeder der ganzen biblischen Wahrheit. Es war ein Satz, der mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden ist. Wir als Gemeinde Gottes sind eine Heiligungsbewegung. Wir lehren die Heiligung und wie schön wäre es, wenn alle sie besäßen und ausleben würden. Nun, wer ist der Heilige Geist? Ich habe 7 Hauptpunkte. Der erste Hauptpunkt lautet, wer ist der Heilige Geist? Er ist die dritte Person der Gottheit. Und wir lesen da im 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Ich sprach mit einem Moslem und habe ihn meines Wissens auch auf diese Stelle hingewiesen, dass es doch geschrieben steht, lasset uns Menschen machen, dass nicht nur einer da war, dass auch der Sohn Gottes dabei war. Na, wie kann Gott einen Sohn haben, sagt er, wenn er keine Frau hat? Die Aussage war für mich eigentlich so schon ein bisschen neu, aber so denken wohl die Moslems in ihrer Meinung, weil sie die Heilige Schrift nicht kennen. Dieser Heilige Geist wird uns als Tröster bezeichnet in Johannes 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Christus wusste, bald wird er nicht mehr mit den Jüngern sein, er wird auffahren zum Himmel, aber das wusste er, die Jünger haben den Tröster, den Beistand, den Heiligen Geist nötig. Und in Vers 18 heißt es, ich will euch nicht weisen lassen, ich komme zu euch. Das ist ein Hinweis auf das Kommen des Heiligen Geistes, dass Christus den Heiligen Geist senden wollte. Und dann lesen wir in Vers 17, dass es der Geist der Wahrheit ist, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also er ist ja schon in euch, aber er wird in euch sein, ein Hinweis auf diese größere Kraft. Gottes Wort spricht von dem geheiligten Zustand oft, auch von dem vollkommenen Zustand. Und so wage ich mal den Ausdruck zu benutzen, diese vollkommene Kraft, die da kommen sollte auf die Jünger. Also es ist der Geist der Wahrheit. Und dem entgegengesetzt ist ja da der Teufel und da sind auch die bösen Geister Und das sind die unsichtbaren Mächte, die gegeneinander kämpfen und arbeiten. Und in Offenbarung 16 lesen wir Vers 13 und bis in den 14. Vers. Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tiers und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister gehen, gleich den Fröschen, denn es sind Geister der Teufel. Also in dem Buch die Offenbarung erklärt, wer hat das denn gelesen? Zeigt mal auf, oder zumindest abschnittsweise, da sind schon mehr, ist schon erfreulich. Und da geht ja dann auch daraus hervor, was damit gemeint ist, also der Drachen, das Heidentum oder der Katholizismus, ein falscher Prophet, der Protestantismus. Und da aus diesem Munde sah er drei unreine Geister gehen. Wer mal die Kirchengeschichte gelesen hat, und das ist auch nützlich für das geistliche Leben, anstatt anderes zu lesen, mal die Kirchengeschichte durchzulesen, da gibt's auch verschiedene Literaturen. Ich habe zu Hause einen Doppelband, ich kann ihn leider nicht erwähnen, und da sind manche aufschlussreiche Dinge. Aber wenn es auch heißt von den unreinen Geistern, der weiß, was während der Kirchengeschichte auch alles an Unreinheiten geschah unter dem Namen Kirche. Aber wie sieht es heute aus? Wie ist es da mit den unreinen Geistern, von denen hier geschrieben steht, gleich Fröschen? Ich habe dann gelesen, dass in einem amerikanischen Journal AFA geschrieben, in der Ausgabe Juni 2007. Da hat eine Organisation, was auch immer, eine Umfrage durchgeführt, was man meint, ob vorehelicher Geschlechtsverkehr für Christen akzeptabel wäre oder nicht. Und jetzt merkt gut auf, da heißt es, oder wird von solchen berichtet, die sich als wiedergeborene Christen halten. Also noch einmal, es wird hier von wiedergeborenen Christen gesprochen. Und da war es so nachher in der Umfrage für wiedergeborene Christen über das Alter von 40 Jahren kam für 33% das als moralisch akzeptabel in Frage, dass man vor der Ehe zusammenleben kann wie Eheleute. Bei Jüngeren war der Prozentzahl noch höher. Und nun fragen wir uns, ja, was ist denn? So viele jubeln immer alle zu, ja, hier ist Christus, das sind so große Erweckungen und dies und das. Sind das wirklich Erweckungen durch den Heiligen Geist oder sind es solche wiedergeborene Christen, die nicht wissen, was in der Bibel steht, die nicht wissen, was Reinheit bedeutet? Gestern war ja die Frage, wo das begründet ist, und Eddie gab ja verschiedene Bibelstellen, dass man rein in die Ehe als Jungfrau gehen soll. Viele Bibelstellen gibt es, und es ist fast unverständlich, dass Menschen sich als wiedergeborene Christen halten und doch diese Klarheit nicht haben, das einfach akzeptieren. Und die Not, ich glaube, die wird unter der Christenheit, jetzt mal in Anführungsstriche, noch mehr zunehmen. Die unreinen Geister, die schlafen nicht, die wirken, beeinflussen den Inneren des Menschen, die Entscheidungskraft oder überhaupt ihre Meinung und Entscheidungen, so dass wir sehen, dass im Gegensatz zu dem Heiligen Geist die bösen, unreinen Geister arbeiten und die bewirken viel. Das sehen wir alleine an diesem Ergebnis. Aber kennen wir den Heiligen Geist, dann ist es nicht nötig, sich intensiv mit bösen Geistern zu beschäftigen. Es reicht für uns aus, die echten Euroscheine zu kennen. Deshalb brauchen wir nicht alle Fälschungen kennenzulernen und die Fälscher noch besser kennenzulernen. Die will ich gar nicht kennenlernen. Und deshalb auch hier die Sache mit dem Heiligen Geist. Vertiefe dich in dem Gedankengut, was der Geist Gottes bewirkt. Und für dich wird es dann keine große Frage sein, ist das echt oder nennen die sich nur wiedergeborene Christen und in Wahrheit sind es Sünder, die Erlösung brauchen durch das teure Blut des Lammes. Und mein Rat, halte dich von allem Falschen so weit wie möglich fern, auch von Religionen oder von Glaubensrichtungen, die nicht die Wahrheit verkündigen, auch speziell Gemeindelehre, Heiligung, die Verordnung, Taufe, Fußwaschung und heiliges Leben. Das sind doch die Wahrheiten, für die wir eintreten, die Christus uns gelehrt hat und die wir auch gerne beachten. Punkt 2, die Verheißung des Heiligen Geistes und der Kraft. Der Prophet Joel, der hat diese Verheißung schon ausgesprochen. Joel 3, Vers 1. Ein sehr bekannter Vers. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Ältesten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und dann hat eben Christus in dem Vers, den ich aus Lukas 24 zugrunde legte, darauf hingewiesen, dass der Heilige Geist, diese Kraft aus der Höhe, wird kommen. Und Joel sagt, auf die Jünglinge und oder auf die Töchter und auf die Söhne soll der Heilige Geist kommen. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass doch die Töchter des Philippus weissagten nach der Apostelgeschichte 21, Vers 9, heißt also predigen. Und hier auch in ihrem Leben diese Weissagung in Erfüllung ging. Apostelgeschichte 21, Vers 9. Philippus hatte 4 Töchter, die waren Jungfrauen und weissagten. Also das waren reine Menschen, nicht irgendwelche, sondern reine Menschen waren es gewesen. Und hier noch weiter, dass auch im alten Bund Gott Frauen benutzte für seinen Dienst. Ganz besonders herausragend ist da die Prophetin Hulda aus dem 2. Könige 22, Vers 14. Hier hatte man eine Frage und man sandte nicht zu dem Mann der Hulda, zu Salum, der war Hüter oder der verantwortliche Mann für die Kleider gewesen, sondern man sandte zu seiner Frau, die als Prophetin bekannt war. Ich erwähne nur die Stelle noch einmal, 2. Könige 22, 14. Folglich wirkte Gott schon im Alten Testament hier und da vereinzelt durch die Töchter, so wie auch im Neuen Testament. Diese Kraft aus der Höhe, von der wir reden, bekommt ein Erlöster mittels der Heiligung oder indem er sich auch ganz Gott hingibt. Diese Verheißung ging also in Erfüllung, das war Punkt 3. Jetzt kommen wir zu Punkt 4, die Frage, was ist Heiligung? Bruder Nico Ernst hat darüber schon einiges gesagt. Heiligung ist eine vernünftige und erreichbare Erfahrung. Das lesen wir oft in der Heiligen Schrift im Neuen Testament. Und somit gehört Heiligung zu unserem vernünftigen Gottesdienst. Es ist die Heiligung ist eine Reinigung des Herzens. Und wenn man auch da und dort manche Dinge nicht so ganz versteht, aber die Heilige Schrift spricht davon, von der Reinigung, so auch in der Apostelgeschichte 15, die Verse 8 und 9. Und wir wollen das nicht vergessen, wenn hier auch von Cornelius die Rede ist, dass dieser Mensch doch ein gottesfürchtiger Mann war, gottselig. Ich weiß, manche sagen, dieser Mann, das war erst die hat erst die Bekehrung erlangt, als Petrus dorthin kam. Aber hast du schon mal einen Sünder kennengelernt, der gottselig lebt, der gottesfürchtig ist, der immer zu Gott betet und dem auch das Zeugnis zuteil wurde, deine Almosen und deine Gebete sind erhört? Und dein Bruder hat sehr zutreffend gesagt, solche Menschen wie Cornelius, die möchte ich ganz zahlreich in meiner Gemeinde haben. Und das ist manchmal noch nicht einmal so der Fall. Also, es ist eine Reinigung, wie wir es in Apostelgeschichte 15, die Verse 8 und 9 lesen. Und Gott, der Herzenskündiger, zeugte über sie und gab ihnen den Heiligen Geist gleich wie auch uns und machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Jemand mag fragen, habe ich die Reinigung nicht bei der Erlösung empfangen? In der Erlösung hast du Vergebung deiner Tatsünden erlangt. Und so können wir, wenn wir von Sünde reden, Sünde in zweierlei Formen sprechen. A, die Tatsünde, das ist eben die Reinigung des Lebens, die Handlungen, die du bewusst getan hast, deine Lüge, der Diebstahl, dein Neid oder was es immer gewesen sein mag, die begangene Schuld hat Gott vergeben. Und hiermit hat das Werk Gottes in dir seinen Anfang genommen. Aber Gott, er möchte dich weiterführen, wie auch Paulus die Jünger weiterführen wollte und sagte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet? Und das ist für mich so eigentlich der Schlüsselvers, Apostelgeschichte 19, die ersten Verse, dass wenn Menschen Fragen haben über die Heiligung, ja oder nein, wieso und warum, Paulus, er hat diese Jünger hier kennengelernt, er hat nicht viel Fragen gestellt. Und er kam und begegnete da etliche Jünger und kam gleich auf den Punkt zu sprechen. Sag mal, habt ihr überhaupt den Heiligen Geist empfangen? Luther sagt da, andere Übersetzungen sagen, nachdem ihr gläubig geworden seid. Und die waren ganz erstaunt, die wussten gar nichts davon, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und wir sehen in dem weiteren Abschnitt, dass sie den Heiligen Geist empfingen, wie andere vor ihnen. Die Sünde also in zweierlei Formen, einmal die Tatsünde und zweitens die Erbsünde oder angeborene moralische Verderbtheit. Durch den Sündenfall Adams waren ja alle Kinder außerhalb des Paradieses geboren. Und die Heiligung ist die Reinigung des Herzens. Hier ist keine Buße möglich. Aber dadurch soll wieder der Zustand erreicht werden, den die Menschheit vor dem Sündenfall besaß, im Paradies. Und so ist die Heiligung ein Opfer vor Gott. Und dieses Opfer muss ein völliges Opfer sein und ein fehlerloses Opfer auf dem Altar Gottes. Du kannst Gott kein beflecktes Leben zum Opfer anbieten. Es muss also sündlos, sündfrei sein. Und ein schönes Bild dafür ist das Opfersystem im Alten Bund aus dem dritten Buch Mose 22, Vers 20. Ist die Anweisung gegeben, wie die Opfertiere sein sollten, nämlich fehlerfrei. Und hier war das Gebot, alles, was einen Fehl hat, also einen Makel, war es nun blind, lahm, irgendwie nicht richtig gewachsen, Solch ein Tier durfte dem Herrn nicht geopfert werden. Und nachher später durch den Propheten Maleachi sagt, meine ich, Gott, versuch doch mal, dein fehlerhaftes Tier deinem Fürsten zu bringen, ob dem das gefallen wird. Aber Gott, mit anderen Worten, Gott könnte ja solch ein Opfer bringen. Aber hier steht ganz deutlich geschrieben, alles, was einen Fehl hat, sollt ihr nicht opfern, denn es wird von euch nicht angenehm sein. Es wird Gott nicht angenehm sein, ein Opfer, das mit Fehlern oder Sünde behaftet ist. Also nur ein sündfreies, ein erlöstes Herz kann die Heiligung erleben. Ein weiteres gutes Schattenbild ist die Opferung Isaaks, ein Bild für die Heiligung. Und hier lieferte Abraham den wunderbaren Beweis, ich habe Gott über alles lieb. Ja, was denkt ihr euch denn? Er hat so lange auf den Sohn gewartet, hat so gebetet und gewartet, gebetet und gewartet, hat schon bald die Hoffnung aufgegeben. Und dann bekam er den Sohn und nun wächst er heran, er hat seine große Freude an ihm. Es war sein Liebstes sozusagen. Und nun kommt Gott mit dem Befehl, nimm den Isaak. Und es wird ja da auch betont, den du lieb hast, und gehe hin und opfere ihn. Also opfere nicht irgendetwas, da deine letzte Kuh oder dein letztes Schaf, das da schon sowieso bald krepiert, sondern nimm deinen Sohn, den du lieb hast, den opfere. Das sollte das Opfer vor Gott sein. Und so lesen wir, lasst uns das mal aufschlagen. 1. Mose 22, einmal die Verse 9 und 10. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham daselbst einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Ja, wenn man auch vorher die Gespräche so beobachtet, fragt der Sohn, wo ist das Opfer? Und wie mag auch Abraham da gefühlt und gedacht haben, aber kurz will ich es doch hier zusammenfassen. Er hat seinen Opferaltar fertig gebaut, das Holz aufgelegt, seinen Sohn gebunden und legt ihn auf den Altar rauf, und nimmt das Messer in der Hand und ist bereit, zu der letzten Tat, die noch ansteht, ihn zu schlachten. So sagt Gottes Wort klar und deutlich, was für uns ja sehr grausam nun hier so vielleicht ist, wenn man das so liest. Abraham unterbricht sein Vorhaben nicht. Das wollen wir hier feststellen. Abraham ist bis aufs Äußerste, bis aufs Ganze entschlossen. Gott fordert es von mir. Er hat mich ausgeführt. Er hat meine Wege bisher so wunderbar geleitet. Ihm will ich gehorsam sein. Und bis jetzt, bis zu dem Zeitpunkt, als Abraham das Messer in der Hand hielt und Isaak auch noch vielleicht festhielt, um ihn zu schlachten, bis dahin war Gott Zuschauer. Er wartete. Wie weit wird Abraham gehen? Wird er wirklich bis zum Schluss gehen und bereit sein, seinen Sohn dort zu opfern, wie ich es ihm geboten habe? Und nun, als Gott sah, dass Abraham wirklich bis aufs Letzte entschlossen war, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham! Er antwortete, hier bin ich. Und dann kennen wir auch die Begebenheit weiter, dass auch jetzt hier Gott im letzten Augenblick eingriff. Und ich möchte hier auch feststellen, Gott hat nie ein Menschenopfer von irgendjemand gefordert. Das war eine Probe für Abraham gewesen und die hat Abraham auch bestanden. Und Abraham, das erkennen wir jetzt aus dieser Begebenheit, war von allem los, auch gelöst von seinem Liebsten, dem Isaak. Und darum geht's in der Kraft des Heiligen Geistes, dass man wirklich von allem los ist, Gott über alles liebt. Wenn wir von unserer persönlichen oder von unserem persönlichen Opfer sprechen, innerlich im Herzen des Mannes Gottes Abraham war das Opfer vollbracht. Es war geschehen und das hat auch Gott so gesehen. Es war geschehen, es war durchgeführt worden in seinem Herzen, in seinem Gedanken. Und Abraham sah dann einen wieder nach Vers 13 und den nahm er dort, der sich dort mit den Hörnern in der Hecke verfangen hatte und brachte ihn anstatt seines Sohnes Isaaks. Und diese Begebenheit weist uns nun auf zwei Lehrpunkte hin. Die Opferung des Isaaks ist ein Bild für die Hingabe des Sohnes Gottes. Ich lese Hebräer 11, Vers 19. Hier ist von Abraham die Rede und dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken. Daher er auch ihn zum Vorbilde wiederbekam. Dieser Vorgang, dieser Test, den Gott an Abraham auch stellte, der war ein Vorbild für die Opferung des Sohnes Gottes. Und das Blut Jesu ist eben auch ein Mittel für unsere persönliche Heiligung, dass wir dadurch geheiligt werden. Weiter noch Römer 8, Vers 32. Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott, der Vater, hat seinen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn dahingegeben, wie Abraham es in seinem Herzen schon durchgeführt hatte und damit ein Vorbild in dieser Handlung war. Die Opferung des Isaaks ist ein Symbol auf die Heiligung, Römer 12, Vers 1. So ermahne euch nun ich, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. An wen schreibt Paulus hier? Nicht an Sünder, nicht an Unerlöste. Er schreibt an die lieben Brüder, eingeschlossen die Schwestern. Und sie werden ermahnt, begebet doch eure Leiber zum Opfer. Und dann schreibt er, wie es sein soll, lebendig. Also Leben aus Gott hat der Mensch. Er ist nicht tot in Sünden. Und dann soll es heilig sein. Wohlgefällig. Wir haben jetzt viel über die Reinheit und Heiligkeit auch gehört. So soll das Opfer sein. Und da, wenn wir bei diesem Wort auch immer wieder an die Opferung Isaaks denken, dann lasst uns ruhig das so in Gedanken vorstellen. So soll unser Opfer sein. Hier liegt das Holz. Hier ist der Isaak und da ist der Abraham, der bereit ist, den Stich zu tun, um das Opfer völlig zur Vollendung zu bringen. Jetzt lese ich mal einen Satz vor, den ich noch wiederhole. Der beste Beweis, dass wir Gott fürchten, ist der, dass wir Gott mit dem dienen, was uns das Liebste ist und auf alles für ihn verzichten können, wenn Gott von uns Verzicht fordert. Wir haben in der vorherigen Stunde schon auch einiges gehört. Da mag es sein, den Beruf zu ändern, aufzugeben, in die Sache Gottes hineinzugehen. Und wenn auch Verzicht gefordert wird, als Beispiel, du hast dein Studium beendet, du könntest eine Arbeitsstelle 30 Kilometer von dem Versammlungshaus, von deiner Wohnung entfernt haben, bitteschön. Mach ich gleich. Ich mach's gut, ich mach's sofort. Der beste Beweis, dass wir Gott fürchten, ist der, dass wir Gott mit dem dienen, was uns das Liebste ist, und auf alles für ihn verzichten können. Wenn Gott von uns Verzicht fordert. Habt ihr es oder soll ich es nochmal lesen? Ist gut, ja? Damit so als Beispiel, wenn man jetzt ein Studium beendet hat, du hast vielleicht die Möglichkeit, 30 Kilometer von deiner Wohnung einen Arbeitsplatz zu bekommen, so dass du zur Jugendstunde fahren kannst oder wenn ein Familienvater vielleicht Kinder hat, dass er sie auch samstags oder freitags, weiß ich wann, zur Gemeinde bringen kann, wenn dort etwas ist für die Kinder. Und du hast die Möglichkeit, immer mittwochs in der Bibelstunde zu sein. Aber da lockt ein besseres Angebot. Da verdienst du vielleicht 500 Euro mehr. Aber hast wesentlich weiter zu fahren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du mittwochs nicht in der Bibelstunde bist, ist viel größer. Ja, was macht man jetzt? Welche Entscheidung trifft man jetzt? Liegt einem die Gemeinde, die Sache Gottes am Herzen, dass man sagt, ich will schauen, dass ich so oft immer im Hause Gottes sein kann, wie es möglich ist. Nachher kommen Kinder in der Familie, wachsen heran, dass ich die immer mitnehmen kann zu den Stunden, auch zur Bibelstunde. Das ist dann die Frage. Bist du dann bereit zum Verzicht, wenn Gott von dir Verzicht fordert, damit die Sache Gottes an erster Stelle steht? Gott belohnt das reichlich. Ihr werdet später, so Gott will, auch mal eine Familie haben. Und da kam mal jemand zu mir, sie wohnten bei uns in der Stadt, da war die Frage, jetzt näher zur Arbeitsstelle zu ziehen, so was ich, 30, 40 Kilometer von Hamm weg, ist ja keine Entfernung, nur dann habe ich gesagt, ja, du kannst das machen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn während der Woche mal die Kinder sagen, können wir mal zu den Geschwistern fahren oder da mal hinfahren? Ja, fahr mal abends eben 40 Kilometer mit den Kindern. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn es nur 5 oder 10 sind. Und wie sieht es dann aus, wenn die Kinder zum Kinderchor kommen sollen oder auch zur Jugendstunde? Dann ist man nicht immer bereit zu fahren oder hat vielleicht auch nicht die Zeit. Also solche Dinge sollte man auch für das spätere Leben beachten und nicht unbeachtet lassen. Nun kommen wir zu Punkt 5. Wie und wann bekommen wir die Kraft des Heiligen Geistes? Wir bekommen die Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir uns selbst völlig als Opfer weihen. Abraham hatte die Prüfung Gottes mit Auszeichnung, also mit 1, bestanden. Da sind wir sicherlich alle einerlei Meinung. Er war bereit bis zum Äußersten. Bist du für jedes Opfer bereit, für jeden Verzicht, wenn Gott es von dir fordert? Manche scheitern an manchen einfachen Prüfungen, geschweige denn von größeren Opfern. Aber Gott hilft uns, wenn auch die Versuchung den Höhepunkt in unserem Leben erreicht. Dann will auch Gott uns da helfen und zur Seite stehen. Die Jünger als Beispiel vor Pfingsten und nach Pfingsten. Vor Pfingsten hätten die Jünger nicht den Heiligen Geist empfangen, dann hätten sie sich womöglich ohne den Herrn ganz gut verstritten. Denn vorher war ja schon die Frage, wer ist der Größte? Und wer ist hier sozusagen vorne am ersten Platz? Ohne den Heiligen Geist hätten die Jünger womöglich nach Pfingsten nicht zusammengehalten. Und auch hier hat Eddie schon schöne Beispiele erwähnt von Johannes und Petrus oder von der Predigt des Petrus. Aber vorher, da war auch das Ansinnen, Herr, sollen wir denn nicht mal Feuer vom Himmel fallen lassen, also die alttestamentliche Gesinnung? Aber nach Pfingsten wurden sie selbst gefangen genommen, sie haben es erduldet, sie gingen freudig von des Rats Angesicht, sie waren bereit zu leiden. Und nach Pfingsten arbeiteten sie Hand in Hand zusammen. Und je weniger Menschen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben und auch bewahren, desto schädlicher wird es für jede einzelne Gemeinde sein. Da wird die fleischliche Gesinnung mehr hervorkommen als die geistliche Gesinnung, weil man nicht ein völliges Opfer auf dem Altar ist. Wann bekommen wir die Kraft des Heiligen Geistes? Indem, oder auch wie? Indem die völlige Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen wird. Römer 5, Vers 5. Und wo das geschehen ist, da werden wir die Früchte hervorbringen. Und die finden wir in 1. Korinther 13. Die Früchte der Liebe Gottes. Und so ist auch hier in diesem Heft zwei Gnadenwerke. Das habe ich für mich persönlich vor einiger Zeit noch einmal gelesen. Aber ich muss auch sagen, Bruder Riegel geht da auf 1. Korinther 13 ein. Und das habe ich mir persönlich manchmal für mich rausgenommen und gelesen. Und dann schreibt er so schön, wie die Liebe ist, langmütig und freundlich. Und habe diese Worte wiederholt auch zu meinem Herzen reden lassen, mich darunter gestellt. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, bestellt sich nicht ungebärdig. Und sie glaubt alles, sie hofft alles und so weiter. Ja, das sind Prüfsteine, wo wir uns drunter stellen können und fragen, ist das die Frucht, die in mir ist? Ist das die Frucht, die sich auch sagen lässt, wenn man eine Ermahnung bekommt, einen wohlwollenden Hinweis? Die Liebe Gottes bewirkt das. Punkt 6. Nun will ich einige Punkte hier erwähnen, wie sich die Kraft des Heiligen Geistes nicht äußert, wenn wir von der Kraft des Heiligen Geistes sprechen. Die göttliche Kraft des Heiligen Geistes äußert sich nicht in übertriebene Begeisterung. Manche Menschen zeigen eine sehr, sehr große Begeisterung, dass es einem befremdend vorkommt, und dann muss man bald nach einiger Zeit feststellen und fragen, wo ist der überhaupt? Und da habe ich eine Person vor Augen, es war glaube ich 2010, mit der sprach ich und die hatte große Pläne. Ich glaube, man wollte zur Bibelschule gehen und ich habe ihm dann noch so eine Bibel, meine ich, noch geschenkt und dachte ich, ja, wenn er so eifrig ist, wollte ich ihm damit eine Freude bereiten, so eine Bibel, meine ich, mit mehreren Übersetzungen, einmal eine Hexaplar. Und jetzt habe ich mal wieder gefragt, wo ist der überhaupt, was macht der? Na, der kommt nicht mehr. Und das will ich eben damit sagen, das ist manchmal eine dermaßen große Begeisterung, eine große Euphorie, ein Hochgefühl. Und auf einmal ist das Hochgefühl so verschwunden wie die Person selbst. Und manche sind fast so wie der Rizinusbaum bei Jona. Der wuchs sehr schnell, einem Tag. Aber so schnell wie er wuchs, so schnell ging er auch wieder ein. Und das ist nicht die Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn man dermaßen eine Euphorie an den Tag legt. Ich kann mich auch noch an eine andere Person erinnern. Und man spricht und spricht. Und ich habe schon gedacht, ein bisschen eigentümlich. Und eine Woche später oder was, oder zwei Wochen kam er schon wieder nicht. Also, das ist nicht die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, so eine übertriebene Begeisterung. Je größer die Begeisterung bei manchen, desto größer ist auch oft die Enttäuschung im Nachhinein. Und deshalb wollen wir auch hier die Sache nüchtern betrachten und uns nicht von falscher Begeisterung anstecken lassen. Gottes Wort ermahnt uns, nüchtern zu sein. Und ich glaube, dass es jedem einleuchtend, was gesund ist, das wächst langsam, aber auch stetig. Nehmen wir doch den Herrn Jesus nach Lukas 2, Vers 52. Und von ihm heißt es, von seiner Kindheit an bis zu seinem 30. Lebensjahr, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Lukas 2, Vers 52. Und dann begann er sein 3,5-jähriges Werk. Und wenn du manchmal vielleicht meinst, ja, ich muss was tun, unbedingt, ich kann nicht mehr länger warten, um etwas für den Herrn zu tun, da wurde ja schon der Rat gegeben, frage den Herrn, was ist dein Weg, was ist dein Wille? Und als erstes frage dich auch selbst, bin ich persönlich schon so weit gewachsen, befestigt, herangereift, dass ich würdig bin, für den Herrn etwas zu tun und nicht loslaufe und mehr Schaden als Nutzen auch bewirke? Die Kraft des Geistes, sie bringt Menschen nicht zum Umfallen und zum Schreien, wie es in manchen charismatischen Bewegungen geschieht. Das laute Schreien und Rufen, das überlassen wir den Baalspriestern. Wir schlagen mal auf, 1. Könige 18, 28. Die haben sich ja den ganzen Tag da so sehr abgemüht, die Baalspriester. Also 1. Könige 18, 28. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Friemen nach ihrer Weise, bis dass ihr Blut herabfloss. Aber was geschah? Da kam keine Kraft, die irgendetwas bewirkte. Und dann die Verse 36 und 37, dieses so kurze und zielgerichtete Gebet des Elia, das lautet dann folgendermaßen: Und da es Zeit war, Speisopfer zu opfern, trat Elia, der Prophet, herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk wisse, dass du, Herr, Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrest. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Stein und Erde und leckte das Wasser auf in der Grube. Das ist das Gebet Elias. Das bewirkte etwas. Das war so ganz im Gegensatz zu dem Schreien der Baalspriester. Also sehen wir auch hier den Unterschied, wie Menschen beten, die auch Umgang mit Gott pflegen. Die sind nüchtern, die beten einfach. Die Kraft des Geistes äußert sich nicht notwendigerweise in dem sogenannten Zungenreden, ein Kauderwelsch, das keiner versteht. Das war schon in den Fragen beantwortet worden. Der Begriff Zungen bedeutet, eine andere Sprache zu lehren oder auch zu sprechen. Und manche lehren, dass das Zungenreden ein Beweis des Empfangs des Heiligen Geistes ist. So haben wir ja auch gehört, ein Geheiligter kann diese Gabe empfangen, aber Es gibt viele Gaben. 1. Korinther 12, lasst uns das nochmal aufschlagen. Da möchte ich auf einen Punkt aufmerksam machen. Wenn Menschen das Reden in Zungen immer wieder so hoch betonen, dann finden wir in dem Abschnitt, 1. Korinther 12, in den Versen 8 bis 11, die Gaben aufgeführt. Ich lese sie nicht noch einmal alle, aber das will ich erwähnen, die Gabe der Sprachen und der Zungen, die stehen hier am Schluss. Einem anderen mancherlei Sprachen, einem anderen die Sprachen auszulegen. So steht es in Vers 10 zum Schluss. Hier sind 9 Gaben aufgeführt, aber die Gabe der Sprachen steht zum Schluss aufgeführt. Ebenso einige Verse weiter in Vers 28, auch hier sind wieder die Gaben aufgeführt und zum Schluss mancherlei Sprachen. Und was machen Menschen? Die schießen jetzt diese Gabe der Sprachen ganz an erster Stelle hoch. Also das ist so wichtig, das ist so wichtig. Aber Gottes Wort stellt sie ganz zum Schluss unten an. Und ist für jetzt in diesem Sinne, es ist eine Gabe, aber nicht die an erster Stelle steht. Und auch demgemäß nicht so viel Bedeutung abverlangt. Nun die Frage noch bezüglich, wie der Geist Gottes sich nicht äußert. Diese Kraft, sie äußert sich nicht in unbiblischer Gemeindearbeit. Nun möchte ich eine Frage stellen, mag das wirklich die Kraft und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes sein, wenn eine Gemeinde oder jemand aus der Gemeinde herumgeht und sagt, spricht Weltmenschen an, du möchtest du nicht mit mir kommen? Dein Kino läuft ein christlicher Film, den gucken wir uns mal zusammen an. Was meint ihr? Ist das die Wirksamkeit des Heiligen Geistes? Ist solch ein Mensch vom Geist Gottes dazu geleitet oder geführt, das so zu praktizieren? Nein, ich bin ganz der gleichen Meinung, denn Gottes Wort sagt, predige das Wort. Das sollen wir tun. Und ich glaube nicht, dass der Geist Gottes Menschen ins Kino oder ins Theater hineintreibt. Und wenn auch von christlichen Filmen die Rede ist, können unerlöste Menschen, unheilige Menschen, heilige Handlungen wirklich nachspielen? Die Frage dürfen wir uns doch alle stellen. Und zu welchem Ergebnis kommen wir da? Also, ich meinerseits habe auch für christliche Filme nichts übrig und meine auch für Kinder Gottes. Ist das nicht der Weg, den uns der Geist Gottes zeigt? Für mich ist das eigentlich kein Diskussionspunkt. Wir haben Gottes Wort und wir wissen, wie die Jünger gearbeitet haben. Sie haben das Wort Gottes gepredigt. Und wenn man nun auch fragt, darf ich dorthin gehen, darf ich ins Theater gehen oder sonst wo? Ich habe eine Begebenheit, die R.A. Torrey, der von 1856 bis 1928 erlebt hat. Er war ein gesegneter Reichsgottesarbeiter, ein großer Evangelist und auch ein entschiedener Gegner des liberalen Wesens. Und er berichtete von dem Brand in Chicago. 1903 ist dort ein großer Brand ausgebrochen. Und dann habe ich das von einem Bericht so mal abgeschrieben. Als das Irokesentheater in Chicago niederbrannte, eben 1903, wurden unter den verkohlten Leichnamen 5 Prediger meiner Glaubensrichtung herausgeholt. Ich für meinen Teil möchte lieber woanders sterben. Aber nicht der Tod ist es, der mich davon fernhält, sondern das Kommen des Herrn. Lieber möchte ich, dass der Herr mich woanders findet, aber nicht im Theater. Nun ist das schon über 100 Jahre her, wo man auch wirklich sagen kann, dass Theater und Kino ohne Zweifel noch eine bessere Qualität hatte. Aber hier sehen wir, wie auch dieser Mann sagte, lieber möchte ich doch woanders sterben. Und wenn auch es hierum geht, für Christus Werbung zu machen, das ist für mich nicht die Wirksamkeit des Geistes Gottes. Christliche Filme zu schauen oder andere dazu einzuladen. Zudem habe ich auch gelesen, auch für Kinder. Wenn manche jetzt meinen, ja, das ist gut für die Kinder, wenn sie manche Filme sich da anschauen, es ist viel besser für kleine Kinder, jetzt 4-, 5-Jährige, auch später noch, dass sie selbst etwas vorgelesen bekommen oder selbst lesen, denn dadurch wird die Fantasie angeregt. Jeder stellt sich das so auf seine Art vor, was er hier liest. Und das geht eben verloren, wenn man nur alles flimmern vor den Augen sieht. Dann ist die Vorstellung fertig. Nur so ein Hinweis, das noch nebenbei. Oder ist das die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, wenn man auf der Internetseite so ein Fußballturnier anpreist als Gemeinde und dazu auffordert und auch wünscht, dass Weltmenschen dazukommen? Ich kann darin keine Wirksamkeit und auch nicht die Kraft des Heiligen Geistes erkennen. Was haben wir nötig? Lies die Bibel. Und wenn ich nun vorhin gefragt habe, wer hat die Bibel ganz durchgelesen, dann könnt ihr selbst erkennen, wo die Not unserer Zeit liegt. Man beschäftigt sich mit allerlei und mit vielerlei. Und zu mir sagte so ungefähr 1976 ein Bruder mal, ja, man sagt, die Jugend braucht dieses und jenes. Das war also auch zu meiner Jugendzeit so. Aber dann sagt er, die Jugend braucht dieses und jenes, aber was sie braucht den Heiligen Geist. Sie braucht die Kraft aus der Höhe. Und wenn sie den hat, dann hat sie alles. Aber wenn man sich doch so wenig mit Gottes Wort beschäftigt, kaum im Alten Testament auskennt, im Neuen ein wenig besser, ja, woher soll denn da die Kraft kommen, geliebtem Herrn? Ich wünschte, dass nächstes Jahr, ich will ja niemanden dazu, kann man ja auch nicht zwingen. Aber wenn nächstes Jahr vielleicht doch wieder jemand mal fragen würde, habt ihr die Bibel durchgelesen, dass da doch ein ganz Teil mehr die Hände hochheben könnten und sagen, ja, ich habe sie schon einmal durchgelesen. Und ihr werdet auch sehen, im Alten Testament sind manchmal solche köstlichen Begebenheiten, die einem so zum Segen werden, die einem Kraft geben für das geistliche Leben, worauf man aufschauen kann, die man immer wieder gerne liest, und das wird euch eine große Freude sein. Ja, die heutige Jugend, sie braucht als erstes den Heiligen Geist. Und dabei möchte ich noch erwähnen, der Heilige Geist ist nicht jemand, der immer wieder neue Experimente versucht. Das überlassen wir lieber den Chemikern und anderen. Sondern der Heilige Geist, er baut seine ganze Arbeit auf das Wort Gottes und auf die Wortverkündigung. Für das Neue sind die Menschen ja oft so sehr schnell zu haben und begeistert. Aber die Frage ist immer wieder, geht der Heilige Geist damit? Ist das gut? Ist das eine Sache, die wirklich Bestand hat, die ich auch in der Arbeitsweise in der Gemeinde vor Gott einmal verantworten kann? Denn als Mitarbeiter des Herrn oder als Verkündiger müssen wir doch mal Rechenschaft ablegen. Wie hast du die Menschen zu Gott geführt? Haben sie wirklich eine gesunde Bekehrung erlebt? Oder war es mehr so das Äußere drum und dran, dass sie veranlasste, zur Gemeinde zu kommen? Aber da ist nie wirklich vielleicht eine gute, gesunde Bekehrung erlangt worden. Nun noch weiter der letzte Punkt. Wie äußert sich die Kraft des Heiligen Geistes? Die Offenbarung der Kraft des Heiligen Geistes stimmt immer mit Gottes Wort überein. Und wenn wir da Abweichungen feststellen und mit Menschen vielleicht sprechen, die da so begeistert sind und sagen, dies und das ist geschehen, und uns fällt ein Punkt auf, wo wir so langsam in Bedenken kommen und uns der Heilige Geist vielleicht dann eine Bibelstelle in den Sinn gibt und sagt, das steht da aber so und so geschrieben. Also dann sollten wir sehr vorsichtig sein. dass wir uns nicht von einer Sache begeistern und womöglich verführen lassen, die nicht dem Heiligen Geist zugeschrieben werden kann. Die Kraft des Heiligen Geistes beweist sich ja in einem klaren Zeugnis, so wie es in Apostelgeschichte 4, Vers 33 niedergeschrieben steht. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu und war große Gnade bei ihnen. Da war also die Kraft von oben, das, was sie erlebt und was sie erfahren haben. Sie zeugten von der Auferstehung des Herrn und dann noch der Hinweis, da war große Gnade bei ihnen. Ja, wie ist das mit der großen Gnade? Wie wird das sein, wenn ihr jetzt nach Hause fährt, 5 Plätze sind frei, und im Innern denkst du schon, ich möchte aber gerne vorne rechts sitzen. Und jetzt sagt der Autobesitzer, du kannst hinten einsteigen und du komm nach vorne, alle Plätze schön verteilt. Und was jetzt? Bist du zufrieden? Ist große Gnade bei dir, dass du hinten sitzt und hast kaum Platz und eng und 6 Stunden, 8 Stunden sitzen? Das ist dann Gnade, auch solche Kleinigkeiten schon mal zu überwinden und auch damit zufrieden sei. Sei doch zufrieden, zu Fuß gehen dauert länger. Ja, man sagt immer besser, jetzt habe ich den Spruch da vergessen, naja. Also Gnade, große Gnade war bei ihnen. Und Paulus sagt, dass er die Antwort vom Herrn bekam, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und so möchte ich auch sagen, seine Kraft ist auch bei den Demütigen mächtig. Ein Bruder hat mir mal eine Begebenheit von Bruder Ebel berichtet. Bruder Ebel reiste 3. Klasse nach Riga in Lettland. Und dort stellte man ihm die Frage, warum bist du 3. Klasse gefahren, also im Zug? Nur er antwortete ganz einfach, weil es keine 4. gab. Deshalb ist er mit der 3. gereist. Und er kam so verstaubt an und man fragte ihn, wie es denn dazu kam. Und er sagte, ich habe beim Auf- und Abladen von Waren geholfen. Naja, warum hast du das getan? Nun, sagte er, weil ich mit dem Geld die Fahrt bezahlt habe. Und dann haben die Geschwister gesagt, so können wir den nicht predigen lassen und haben ihm dann einen neuen Anzug gekauft. Und allgemein wird von ihm berichtet, dass er ein sehr schönes Vorbild der Demut war. Und so möge Gott uns auch darin helfen, dass diese Kraft und diese große Gnade bei uns ist. Und das sind 2 Punkte, die gehören zusammen. Da kann man nicht sagen, ich habe die Kraft und der hat die Gnade, aber so Kleinigkeiten kann ich nicht überwinden, wenn man mich hinten anstellt. Das ist dann nicht die Gnade, die der Mensch dann hat, wenn er das nicht ertragen kann. Durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir zu Betern, die ernst mit Gott ringen, wie Jakob. Diese Stelle hatte ich Mittwoch schon angeführt, wie auch Jakob dort rang und sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Aber wie sieht es aus mit dem Gebet bei dir zu Hause? Wie sieht es aus mit dem Gebet in der Gemeinde, sonntags oder mittwochs, betest du? Und da wäre meine weitere Frage, ist es möglich, dass ein junger Mensch davon zeugt, ich habe die Kraft in mir, in meinem geistlichen Leben, aber du hast in der Bibelstunde noch nicht einmal gebetet? Ja, vielleicht besuchst du nur alle 4 Wochen einmal die Bibelstunde. Ist das auch ein Mensch, der von der Kraft zeugen kann? Also das bringe ich nicht übereinander. Wenn einer groß von der Kraft vielleicht zeugt und noch von diesem und jenem, aber nicht weiß, wo sonntags und mittwochs sein Platz ist, in der Gemeinde des lebendigen Gottes unter den Betern, dass er da seinen Platz hat, dass er dort seine Stimme erhebt und zu Gott betet. Und wenn, das ist ja so ein Punkt für sich, es ist ja auch so, ich habe es ja auch erlebt als junger Mensch, man hat Furcht, das erste Mal zu beten. Es fällt schwer, sich zu überwinden, zu beten. Und ich habe auch schon mit Geschwistern gesprochen, die mal beteten, dann haben sie aufgehört und sagen, ja, es fällt schwer, jetzt wieder anzufangen, wieder öffentlich zu beten. Aber dann, und ich denke, da stimmt ihr doch mit mir überein, wie will man dann draußen Weltmenschen ein Zeugnis abgeben, wenn man sich noch nicht einmal traut, unter den Geschwistern zu beten, dort ein Zeugnis abzulegen und seine Stimme dankbar zu Gott emporzuheben. Und ich ermutige immer auch unsere Jugend, betet doch kurz am Anfang, ihr braucht kein langes Gebet beten. Und wenn es auch ein bisschen stottrig ist und ungeholfen, die Satzstellung am Anfang nicht so gut ist, du betest zu Gott, nicht zum Prediger, nicht damit die Menschen es hören, und du wirst sehen, dass das der erste Sieg ist. Dann hast du Freudigkeit in Gott, wenn du das erste Mal in der Gemeinde betest. Und da weiß ich von einem oder überhaupt auch von älteren Geschwistern, ja, die freuen die sich. Dann habe ich schon den Bericht gehört, ja, die betet immer, wie schön. Betest du auch? Das ist doch, was wir brauchen in dieser Zeit. Und die alten Geschwister, sie warten doch darauf, dass auch die Jungen beten. Und was soll denn werden, wenn die jungen Geschwister nicht auch als Beter in den Gemeinden auftreten, von dieser Kraft zeugen und auch Gott danken? Sollen wir denn in 20 Jahren die Bibelstunden abschaffen? Es betet ja keiner mehr. Wollen wir nicht machen, nein. Aber wenn doch keiner mehr betet, können wir sie dann noch Bibel- und Gebetsstunde nennen? Das sieht dann traurig aus. Und deshalb lasst euch auch damit ermutigen, dass ihr auch Gott um Kraft betet, zu Hause anzufangen, in der Gemeinde anzufangen, zu beten, Gott zu danken, ihm die Ehre auch da in der Gemeinde zu geben. Der Segen des Herrn sollte einem immer wieder wichtiger sein, den wir in den Bibelstunden empfangen, als alles andere. Das Gebet und die Kraft hilft uns auch, Beleidigungen oder Zurückstellungen, Eifersüchteleien oder Missverständnisse zu überwinden. Dazu brauchen wir auch diese Kraft des Heiligen Geistes. Und das sind ja oft nicht die großen Dinge, die uns Probleme bereiten, sondern vielmehr die kleinen, im Alltag, zu Hause, in der Familie oder das ein oder andere Gebot oder die ein oder andere Bitte der Eltern, wo dann ein Kampf entsteht, wenn die Eltern sagen, bleib doch zu Hause, mach die Arbeit fertig. Nein, die Freundinnen rufen doch, ich muss doch fahren. Und die Mutter kann sich abmühen, die schafft das ja schon irgendwie. Und das ist nicht die Kraft von oben, die nicht willig ist, auch Opfer zu bringen als erstes zu Hause. Eine Schwester sagte immer, wenn sie beleidigt oder verfolgt wurde, danke Vater, du hast gesehen, dass ich diese Demütigung gerade nötig hatte. Das ist die Kraft, das ist die Gnade von oben. Und wenn wir diese Kraft von oben haben, dann wird auch das wahr werden, was in Johannes 15 steht. Und was steht da? Von was? Vom Weinstock und die Reben, dass wir mehr Frucht bringen. Das bewirkt die Kraft von oben. Und das wünsche ich euch allen, dass hier, wer die Kraft empfangen hat, doch mehr Frucht bringt in der Zukunft. Und gebe Gott, dass auch uns diese Lehre über den Heiligen Geist, über die Kraft noch klarer werden möge und das, was notwendig ist in unserer Zeit. In einer christlichen Benennung wurde von einem Prediger im Juni 2004 ein Fragebogen ausgefüllt. Und die letzte Frage hieß, welche Chancen und Gefahren sehen Sie in Zukunft auf unsere Bewegung zukommen? Und unter anderem antwortet er, den momentanen Übergang der Generationen halte ich für äußerst kritisch. Ich frage mich manchmal, was wirklich noch rüberkommt in kommenden Jahren, noch weitergeführt wird. Also ob was wirklich noch rüberkommt in kommenden Jahren und noch weitergeführt wird. wenn ich auch vorhin die Fragen gestellt habe bezüglich des Lesens der Bücher, Gemeinde, Heiligung und andere Dinge mehr. Und vorweg als erstes natürlich die Bibel, dann fragt man sich natürlich auch manchmal, was kommt da noch rüber? Früher waren diese Schriften doch sehr begehrt, verlangend war man danach, hat Segen daraus geschöpft. Und wie sieht es heute aus? Ich möchte euch ermutigen, mehr zu forschen, mehr zu lesen in Gottes Wort, damit ihr im geistlichen Leben weiterkommt. Paulus, das erwähnte ich schon, bemühte sich um die Weiterführung der Kinder Gottes. Und damit komme ich auch langsam zum Schluss nach Apostelgeschichte 19, Vers 2. Und er stellte eine klare Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet? Und er bekam eine klare Antwort, in diesem Fall nein. Und deshalb arbeitete Paulus weiter dahingehend, dass sie die Heiligung empfingen. Sie waren verlangend und sie bekamen diese Kraft von oben. Im Hebräerbrief 4, Vers 1 finden wir eine Ermahnung an das Volk Gottes. Wir schlagen das mal auf. Hebräer 4, Vers 1. So lasset uns nun fürchten, dass wir die Verheißung, einzukommen zu seiner Ruhe, nicht versäumen und unser Keiner dahinten bleibe. Eine Ermahnung, und ich ermutige auch jeden, lies das Kapitel mal zu Hause, der du noch keine Heiligung erlebt und erfahren hast. Das ist ja ein Hinweis auf dieses Werk der Heiligung, dass wir die Verheißung, es ist ja eine Verheißung, die Gabe des Heiligen Geistes, einzukommen in seiner Ruhe, nicht versäumen. Einmal bildhaft aus Ägypten nach Kanaan, aber nun auch hier bezüglich der Heiligung. Wenn nun auch jemand sagt, naja, damit ist doch der Himmel gemeint. Das ist nicht logisch, wenn wir sagen, damit ist der Himmel gemeint. Wie sollen wir dann uns bemühen, unser Leben zu verkürzen, dass wir in die himmlische Ruhe eingehen können? Das ist damit nicht ausgesagt. Denn Paulus sagt weiter in Vers 3, denn wir, die wir glauben, also die gegenwärtigen Geschwister und Brüder, gehen in die Ruhe, wie er spricht. Und dann zitiert er hier einige Verse aus den Psalmen und dann spricht ja auch er nachher davon, heute ist gesagt, heute, so ihr seine Stimme hören werdet. Und so ist das eine Ermutigung, doch zur Ruhe zu kommen. Und wenn wir die Heiligung erlebt haben, dann sind wir in diesem Sinne zur Ruhe gekommen. Gott hat nicht für uns ein drittes Gnadenwerk bereit. Und damit kommt Gott zu seiner Ruhe und wir kommen auch zu unserer Ruhe, weil wir sagen können, ich bin geistlich gesehen im Lande Kanaan, hier fühle ich mich wohl, ich freue mich darin. Und das letzte Bibelwort, Epheser 3, Vers 16, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Und das gebe Gott, diese Kraft von oben, einem jeden unter euch, dass bei niemandem ein Stillstand eintritt, sondern wirklich auch ein beständiges, stetiges, gesundes Wachstum stattfindet. Amen.